Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Die Bundesregierung entwickelt ja gerade Strategien, wie sie mit wichtigen digitalen Techniken umgehen will. Gerade hat die GroKo dargelegt, wie sie künstliche Intelligenz fördern will. In einem halben Jahr will sie dann ihre Blockchain-Strategie vorstellen. Genug Zeit also noch, um ein bisschen Hilfestellung zu geben und vielleicht etwas Luft rauszulassen aus einer sehr gehypten Technologie, vielleicht aber auch deren wahre Stärke etwas rauszuarbeiten. Vergangene Woche hörte auch der Bundestag sich verschiedene Experten zum Thema an und versuchte sich eine Meinung zu bilden zur Blockchain-Technik. Und auch da wurden wieder die Fronten deutlich. Startups und Tech-Evangelisten vergleichen die Blockchain mit der Erfindung der Schrift. Kritiker mäkeln dagegen, dass die Technik eigentlich zu nichts gut ist. Aber was gilt denn nun? Eine Technik zwischen Hype und Hohn, was davon richtig ist, versuchen wir jetzt zu klären in der nächsten knappen Stunde im Breitband. Am Mikrofon ist Philipp Banse und meine Gäste hier im Studio sind Jutta Steiner, Mathematikerin und Gründerin von Parity.io, einer Firma, die Anwendungen und Produkte baut auf Basis der Blockchain-Technik. Ganz herzlich willkommen. Dann ist zugeschaltet aus Leipzig Friedemann Brenneis, Journalist, Blogger und Experte für die Kryptowährung Bitcoin, dem, glaube ich, kann man sagen, bekanntesten Produkt, das diese Blockchain-Technik nutzt. Hallo nach Leipzig.
Hallo.
Und neben mir sitzt Jürgen Geuter, Blogger, Autor, Informatiker, im Netz vor allem bekannt unter dem Künstlernamen Tante. Und er war bei der Anhörung im Bundestag als Experte dabei.
Vielen Dank für die Einladung. Und
hat seinen Senf dazugegeben. Ganz herzlich willkommen. Und last but not least, Michael Seemann, schon öfter hier im Breitband auch zu Gast, bei Twitter und im Netz sonst besser bekannt als MS Pro. Auch Autor, Blogger, Netzkultur, Theoretiker. Herzlich willkommen.
Hallo.
Wie immer das so ist, bei so komplizierten Sachen müssen wir am Anfang ein bisschen Sendung mit der Maus machen und die Sache erklären, um die es eigentlich geht. Und ich habe mir gedacht, wir machen jetzt mal eine, wie sagt man, hörfunktaugliche szenische Darstellung der Blockchain, um zu erklären, worum es geht. Also eigentlich sagt man immer, es ist ein dezentrales Kassenbuch. Bisher führen wir ja solche Bücher bei Grundbuchämtern, Online-Händlern oder Banken. Diese Institutionen, die können aber betrügen, die können sich irren, die können auch einfach verschwinden. Und mit der Blockchain kann man sowas jetzt dezentral machen. Alle, die bei so einer Blockchain mitmachen, haben quasi immer das gleiche und komplette und nicht mehr veränderbare Kassenbuch. Um das mal deutlich zu machen, nehmen wir mal, wie gesagt, das bekannteste Beispiel einer Blockchain-Technik. Das ist Bitcoin, die Kryptowährung, also eine Online-Währung. Und wir stellen uns jetzt einfach mal vor, wir alle hier sind Teil einer Blockchain und wollen uns gegenseitig Geld überweisen. Also, wir haben jetzt hier alle vor uns ein weißes Blatt, unsere Kladde. Auf dieser Kladde steht bei allen ein Startguthaben von 10 Euro. Jetzt will Michael 5 Euro an Jutta überweisen und ruft in das gesamte Netzwerk.
5 Euro an Frau Steiner.
Alle im Netzwerk schreiben sich jetzt auf ihre Kladde, Michael hat noch 5 Euro, Jutta hat noch 15 Euro. Jetzt überweist Friedemann 3 Euro an Jürgen.
3 Euro an Herrn Geuter.
Alle schreiben sich in ihre Kladde, Friedemann hat noch 7, Jürgen Geuter hat 13 Euro. Das machen wir jetzt ein, zwei Mal und dann ist unsere Kladde voll und wir müssen all diese notierten Überweisungen und Kontostände in unser gemeinsames Kassenbuch übertragen, das bei uns auf dem Rechner liegt, von dem jeder eine kopiert. Und jetzt kommt die Magie dieser Blockchain, die eben sicherstellt, dass alle die gleichen Überweisungen und alle die gleichen Kontostände notiert haben. Unsere Überweisungseinträge in der Kladde werden zu einer kryptischen Zahl umgerechnet und unsere Computer müssen damit quasi eine Arbeit verrichten, ein mathematisches Rätsel lösen. Und dabei gilt im Prinzip, wer den stärksten Computer hat, der hat die größte Chance, als erster die Lösung zu haben. Und das ist immer eine Art Zahl. In diesem Fall ist es Juttas Rechner, der am schnellsten die Lösung ausgerechnet hat. Und Jutta ruft in die Runde die Lösung.
4.
So, Jutta hat jetzt also die Lösung 4. Und wir alle überprüfen jetzt alle schnell, ob diese 4 auch die Lösung bei uns auf den Rechnern für das unsrige Rätsel ist. Und?
Jo. Nö.
Ah, Friedemann sagt nein. Das bedeutet, Friedemann hat entweder einen Fehler gemacht, er hat versucht zu betrügen oder irgendwas ist schiefgelaufen. Aber in diesem Fall gilt, die Mehrheit im Netzwerk hat recht und deswegen werden die Kladden von uns übrigen vier in das gemeinsame Kassenbuch übertragen und ist jetzt sozusagen gültig für alle. Wir alle haben davon eine Kopie, wir haben alle unterzeichnete Kopien. Das ist die Version, die jetzt gilt. Und das bedeutet, der erste Block unserer Blockchain, unserer Blockkette ist fertig. Und jetzt kann man die nächste Kladde nehmen. Das geht alles nochmal von vorn los. Ist die Kladde voll, machen wir das alles nochmal. Dann ist der nächste Block fertig. Und so reiht sich Block an Block an Block. Und am Ende haben wir ein öffentliches Kassenbuch, das jeder auf seinem Rechner hat, in dem jeder alle jemals getätigten Überweisungen sehen kann, aber nie mehr verändern kann. Wir haben das jetzt mit Geld gemacht. Das kann man aber mit Grundstücken, mit Likes, mit Profilnamen, mit Rechten. Ich habe das Recht, für 2 Wochen ein Buch zu lesen. Ich habe meinen Profilnamen geändert, das verbreitet sich im Netzwerk. Ich habe etwas geliked, das verbreitet sich im Netzwerk. Das ist das Prinzip, die grundlegende Funktionsweise einer Blockchain, die wir auf Geld angewendet haben, die man aber eben auf alles Mögliche anwenden kann, was irgendwie den Besitz wechseln kann. Und jetzt ist natürlich die Frage erstmal, vielleicht an Friedemann Brenneis. Wir haben das jetzt genannt mit Bitcoin, ist so die populärste Anwendung, die auch vielleicht am anerkanntesten ist. Was ist denn der Vorteil?
Also zuerst muss man sagen, ich würde hier bei der Aussage mehr in den Konjunktiv wechseln und nicht sagen, man kann all diese Daten über eine Blockchain verwalten, sondern man könnte vielleicht, weil wir haben immer das Problem, wir haben das ja jetzt schon gesehen, das war ein sehr komplexes Schauspiel, was wir hier gegeben haben und das waren einfach unglaublich viele Daten, die da gehandelt werden mussten. Und wenn man die in einem großen Netzwerk verbreiten will tatsächlich, dann hat man Probleme, wenn man ganz große Datenmengen an ganz viele Leute verschicken will. Und deswegen ist ja auch die Idee von Bitcoin sehr, sehr einfach. Da wird gesagt, wirklich diese Blockchain kann nur Transaktionen verwalten. Transaktionen von einer Bitcoin-Adresse auf eine andere Bitcoin-Adresse, weil wir da eine einigermaßen stabile Situation hinkriegen, dass wir es schaffen. Wir haben ein gewisses Datenvolumen, was wir aber auch schaffen, in diesem globalen Netzwerk zu verbreiten, weil wir ansonsten an technische Limitationen stoßen würden. Und das ist, glaube ich, das Interessante bei Bitcoin, dass es hier funktioniert eben, dass man da gesagt hat, okay, wir können dieses Netzwerk aufbauen, was zwischen 10 oder 100.000 Rechnern ja mittlerweile hat im Bitcoin-Netzwerk, die global verteilt sind. Und wir schaffen es, dass diese Rechner miteinander kommunizieren können, weil wir eben nur ein sehr begrenztes Datenset haben, was wir verwenden wollen. Und tatsächlich läuft man in Probleme rein, wenn man sagt, wir möchten jetzt viel mehr Daten über so eine Blockchain verwalten, wenn man dann unglaubliche Datenmengen einfach ins globale Netzwerk schieben müsste.
Jutta Steiner, Sie haben ja nun eine Firma, die Produkte entwickelt, die mit dieser Blockchain-Technik arbeiten. Erzählen Sie mal konkrete Beispiele. Wo bietet die Blockchain einen Mehrwert, einen Vorteil für bestimmte Anwendungen, die man mit anderen Techniken, die es aktuell gibt, nicht lösen kann?
Noch viel mehr als Anwendungen entwickeln wir tatsächlich die Technologie weiter. Also das, was eben schon gesagt wurde, man kann damit auch ganz andere Sachen machen. Das hört sich jetzt so einfach an. Aber das hat Jahre gedauert, die Bitcoin-Technologie so anzupassen, dass man das zu einem gewissen Grad tatsächlich kann. Das ist ein Projekt, das nannte sich Ethereum, was so etwa vor 4, 5 Jahren gestartet ist, das wir heutzutage einsetzen, zum Beispiel in einem Szenario mit dem World Food Program. In so einer privaten Blockchain können wir nachher zu kommen, was da die Unterschiede sind und so weiter und so fort. In dem Fall ist der Vorteil am Anfang gewesen, das Ganze ist Open-Source-Technologie, die man sehr einfach einsetzen kann, die in der feindlichsten Umgebung, die wir heutzutage vielleicht kennen, Informationsumgebung, dem Internet, getestet wurde und wo jeder sie angreifen kann. Was dazu geführt hat, dass als wir die eingesetzt haben und vereinfacht haben für diesen Fall, wo das World Food Program diese Plattform sozusagen als Accounting-Software benutzt.
Was ist denn der Zweck der Software? Was
macht der Zweck, das wollte ich gerade klären. Der Zweck der Software ist in dem Fall sozusagen Hilfen an Flüchtlinge auszugeben, finanzielle Hilfen, die sie auf verschiedene Arten und Weisen einsetzen können. Das war die erste Idee. Darüber hinaus ging es dann darum, das können jetzt so eine Art Finanzleistungen sein, also sozusagen so eine interne Währung in Flüchtlingslagern, die dort benutzt wird. Aber es könnten auch Gutscheine sein. Und da braucht man halt dann eine allgemeinere Technologie, eine allgemeinere Plattform, um so dann einen Gutschein abzubilden. Und die Schwierigkeit, die die zum Beispiel haben, ist, na gut, es gibt das World Food Program, aber es gibt andere UN-Organisationen, die dort vielleicht auch helfen wollen. Und wie einigt man sich in dem Fall auf eine Plattform, auf der sowas angeboten wird, ohne dass am Ende nur eine der UN-Organisationen die Hoheit darüber hat. Und in so einem Fall kann es zum Beispiel sehr hilfreich sein, anstatt eines Anbieters, der Wahl eines Anbieters, eben sich auf ein Protokoll zu einigen, mit dem diese Informationen verwaltet werden.
Also statt ein Anbieter, der einen Server hat, eine Datenbank, wo all diese Informationen drauf liegen, und wenn der da keine Lust mehr hat oder verschwindet oder anderer Meinung ist als alle anderen Teilnehmer, hat er die Macht, darüber zu entscheiden, was passiert oder
nicht.
Und
wir kennen ja die Probleme, darüber werden Identitäten verwaltet, darüber wird alles Mögliche an Informationen, was wertvoll ist und was eigentlich auf der Seite der Nutzer liegen sollte, sitzt dann eben bei einem Anbieter.
Jürgen Gotter, Sie waren ja bei der Anhörung im Bundestag und haben eine eher skeptische Haltung zur Blockchain. Im Vorgespräch haben Sie gesagt, eigentlich kenne ich nicht so richtig Anwendungen, die mit der Blockchain umgesetzt werden, die man nicht auch anders umsetzen könnte. Überzeugt Sie das Beispiel?
Gerade im Bereich der Developing Countries wird ja gerne gesagt, Blockchain löst das Problem, gerade weil man häufig das Problem hat, dass eben die Strukturen, die wir hier im Westen beispielsweise haben, Polizei, Staaten, nicht so ausgeprägt sind, teilweise gar nicht vorhanden. Es kam interessanterweise vor ein paar Wochen eine größere Studie raus, wo Leute 43 dieser Developing Projects with Blockchain sich angucken wollten, einfach sehen wollten, was machen die da, wie gut funktioniert das, wo gibt es Probleme. Es gibt keine Dokumentation, weil häufig steht dann irgendwie Blockchain drauf und keiner weiß so wirklich, was gemacht wird, ob es eine Blockchain ist oder ob nicht. In diesem World Food Program Projekt war es ja auch so, klar, es hat viel Geld gespart, aber es hat vor allen Dingen dadurch Geld gespart, dass sie halt das Hosting jetzt selber machen und nicht mehr an irgendwelche externen Consultants Geld rausgegeben haben.
Also die Daten selber auf eigenen Servern speichern und nicht andere Dienstleister dafür einkaufen.
Richtig, und ich meine letzten Endes, das Szenario, es ist ein Problem, dass man in so Flüchtlingslagern Ressourcen verteilen möchte. Andererseits, die meisten werden das aus vielleicht der Kantine kennen, da haben sie auch so eine Karte, da irgendwie Geld wird da drauf geschoben und damit bezahlen sie und das funktioniert ohne Blockchains. Es gibt sicherlich Situationen, wo eine Blockchain eine interessante Technologie wäre. Ich persönlich finde Blockchain als Technologie eigentlich ziemlich uninteressant, muss ich zugeben. Das basiert auf so einer Idee aus den 70ern, das hat man jetzt so ein bisschen überdreht und alles Mögliche damit angestellt. Aber so richtig die häufig verbreiteten Heilsversprechen, also was Sie gerade zitierten, dass es die Erfindung der Blockchain gleichgesetzt wird mit der Erfindung der Schrift und das neue Internet und Digitalisierung 2.0 und so weiter, das kann diese Technologie auch einfach nicht leisten. Das ist halt eine kleine, sehr, sehr spezifische Nischen-Datenbanktechnologie mit sehr spezifischen Eigenschaften. Die können auf spezielle Probleme super passen. Es gibt nur, glaube ich, nicht sehr viele Probleme, auf die sie passen.
Ist das so? Sie lächeln, Frau Steiner?
Noch nicht. Ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, ist, dass vor 10 Jahren wurden verschiedene Technologien kombiniert zu dieser Idee Blockchain und Konsenstechnologie in der Form von Bitcoin. Und dass das damals ein erster Prototyp war und dass es ganz schön komplex ist, das Ganze zu verallgemeinern und so runterzubrechen, dass man es eben dann in verschiedenen Konstellationen anwenden kann. Wie gesagt, diese Verallgemeinerung von man kann jetzt nicht nur mit Geld bezahlen, sondern man kann zum Beispiel auch komplexere Transaktionen abbilden, was der Schritt von Bitcoin zu Ethereum war. Das hat alles zusammen etwa 2,5-3 Jahre gedauert, nur für Ethereum-Prototypen zu bauen. Wir arbeiten jetzt dran, diese ganzen Sachen noch zu verallgemeinern, dass man zum Beispiel nicht nur zu Konsens kommen kann, wie wir das am Anfang erklärt haben, in so einem ganz anonymen Kontext, sondern auch
also Konsens darüber, was gilt, wem gehört was,
genau.
Was ist richtig, was ist falsch. Ohne Institution, sondern in einer gemeinsamen Runde.
Sondern zum Beispiel auch in Konstellationen, wo nur eingeschränkte Nutzer da sind oder wo es bestimmte Anforderungen gibt, sei es aufgrund von Regulatorik, wie bestimmte Dinge abgewickelt werden müssen. Und das, ich meine, unsere Wirtschaft ist komplex und all diese Prozesse zu versuchen, in einen flexiblen Kontext, IT-Kontext abzubilden, erfordert einfach unheimlich viel Arbeit. Und das passiert gerade. Und da sehe ich in den letzten 2-3 Jahren einfach enorme Fortschritte.
Michael Seemann.
Ich sehe halt vor allem in der konkreten Ausgestaltung von verschiedenen Blockchain-Systemen eben, dass auf die bestehende Komplexität unserer Welt halt einfach noch viel mehr Komplexität draufgeworfen wird, indem man eben diesen komplexen Konsensusmechanismus einführt, der in den meisten Fällen eben überhaupt nicht notwendig ist.
Mal ein Beispiel.
Also natürlich, es ist einfach sehr, sehr viel aufwendiger, wenn sich, keine Ahnung, Millionen von Leuten auf irgendeinen Zustand, auf einen State einigen müssen, als wenn es halt irgendwie eine Institution tut. Das ist einfach in jedem Fall und in jeder denkbaren Fall ist es immer teurer, ist es immer aufwendiger, ist es immer komplexer, fehleranfälliger und so weiter und so fort. Das heißt also, wenn wir sagen, mit einer komplexen Welt reagieren wir darauf, indem wir eine Technologie drauf tun, die noch viel mehr Komplexität hinzuaddiert, dann sehe ich da tatsächlich nicht irgendwie den Gewinnervater.
Aber das ist komplexer, ja. Aber es führt unter bestimmten Voraussetzungen eben auch zu deutlich widerstandsfähigeren Systemen, in denen ich als Nutzer viel klarer weiß, was passiert gerade. Was wir im letzten Jahr gesehen haben mit den Skandalen um Facebook, ist im Prinzip, leben wir in einer Welt, wo es nicht nur Institutionen gibt, die aufgrund von Gesetzen bestimmte Rechte haben und Autorität, sondern die heutzutage de facto eine Riesenmacht haben. Und als Nutzer und auch als Regierung und Länder stehen wir davor und haben keine Möglichkeit, auch nur annähernd zu überprüfen und zu wissen, was in diesen Datenzentren passiert.
Aber nehmen wir zum Beispiel an Facebook, ja, dieser Skandal. Also Facebook wäre auf Blockchain aufgebaut. Das heißt, es gäbe keinen zentralen Server, der nur von Facebook verwaltet wird, sondern wir alle hätten eine Kopie von allem auf unserem Rechner, was Facebook macht. Alle Likes, ich gebe ein Like, dann würde das auf der Weise verbreitet, wie wir das vorhin beschrieben haben. Ich teile ein Foto, das wandert rüber. Das würde genauso funktionieren. Was wäre dann anders?
Ich glaube, es ist wichtig zu unterscheiden, was die Blockchain hier tut. Die Blockchain bildet ab, was tatsächlich alle wissen müssen. Und das ist, wie die Logik in diesem System, in diesem Service, in Facebook funktioniert. Das bildet die Blockchain ab. Die Blockchain hält nicht nachher all meine Fotos. Die Fotos sind verschlüsselt auf meinem Rechner und die Blockchain dient dazu, auf meinem Rechner oder vielleicht, weil ich das selber nicht machen kann, gebe ich sie auch an eine Institution zur Verwaltung. Die Blockchain dient dann dazu, diesen Institutionen oder dem Anbieter, dem ich vertraue, aus welchem Grund, dann die Möglichkeit zu geben, sich zu organisieren und auf der Blockchain abzubilden, wer dann die Zugriffsrechte hat. Dürfen Sie zugreifen? Darf der Seemann zugreifen? Das kann ich als Nutzer selber setzen und ich kann mich darauf verlassen, weil dieses System nicht nur von Facebook betrieben wird, sondern dezentral und deshalb eben widerstandsfähiger betrieben wird, kann ich mich davor verlassen, dass das nicht einfach geändert werden kann, nur weil es jetzt eine neue Idee gibt bei Facebook, wie wir irgendwie in den letzten 2 Tagen gesehen haben in den E-Mails, weil sie jetzt wieder eine Wachstumsstrategie haben, die irgendwie voraussetzt, sie müssen jetzt die und die Zugangsrechte auf dem Android-Phone ändern. Das ist für mich das große Versprechen oder der Grund, warum ich das als einzige Alternative tatsächlich aus Verzweiflung sehe, wie wir uns davor bewahren, uns von quasi Institutionen abhängig zu machen.
Tim Berners-Lee hat ja auch sowas Ähnliches vorgestellt, wie so ein, sagen wir mal, sehr modulares Netz aussehen könnte, in dem jeder Nutzer, Nutzerin, Herrin ihrer Daten ist und auf eine ähnliche Weise quasi reguliert wird, wer wo welchen Zugriff hat, aber die Daten liegen dann bei mir. Feedback aus der Runde, Michael Seemann.
Ja, also ich finde das wieder ein typisches Beispiel für diese Blockchain-Argumentation. Wenn wir uns diesen Facebook-Fall genau anschauen, dann ist es so, dass tatsächlich fast alles, was jetzt in diesen E-Mails gerade skandalisiert wird, auch vorher schon bekannt war. Es wurde öffentlich darüber gesprochen und jeder, der es interessiert hätte, hätte sich das auch schon vorher anschauen.
Also in den E-Mails steht was?
Steht zum Beispiel, dass sie eben zu der Growth-Strategie halt, keine Ahnung, von Android-Telefonen dann irgendwelche Chat-Verläufe, SMS-Verläufe und Telefonlisten hochgeladen wurden und so weiter. Also das ist alles nicht neu eigentlich. Und das zeigt einfach, dass es sozusagen ein soziales Problem gibt, was sozusagen Aufmerksamkeit verteilt ist. Das heißt mit anderen Worten, dass die Lösung des Problems ist, auf die Blockchain zu machen und da halt sozusagen Transparenz von Anfang an zu herzustellen, ist gar nicht das Problem, das wir adressieren müssen, weil es nämlich überhaupt gar kein Transparenzproblem gab. Es war ja transparent. Das Problem ist halt eben ein soziales. Es ist ein Problem von sozialer Aufmerksamkeit. Es ist ein Problem von Publizistik, von keine Ahnung, wie Journalisten über Themen berichten, wie gesellschaftliche Aufmerksamkeit insgesamt funktioniert. Und das ist eben ganz typisch, weil nämlich ganz häufig die Blockchain immer sozusagen dort versprochen wird, dass es eine Lösung bringt, wo eigentlich ein soziales Problem das Problem ist. Und dann wird das immer so umformuliert, als ob die Blockchain sozusagen jetzt dieses Problem endlich lösbar macht durch Technologie. Und das ist eben so ein typischer Nerdtraum, dass man mit soziale Probleme mit Technologie lösen kann.
Sehen Sie denn überhaupt überhaupt keine sinnvolle Anwendung?
Also ich sehe momentan keine tatsächlich sinnvolle Anwendung, die konkret ausgestaltet ist. Ich sehe aber durchaus Potenziale für Anwendungen. Anwendungen, wo man es ausprobieren könnte. Ich finde zum Beispiel im Bereich von Energieerzeugung, wenn wir jetzt zum Beispiel die Energieerzeugung komplett dezentralisieren, dann finde ich, dass zum Beispiel gibt es zumindest die Option, das mal auszuprobieren, wie man die einzelnen Teilnehmer, die alle sozusagen einerseits konsumieren und andererseits produzieren, halt wie man deren Austausch irgendwie sicher hingestaltet. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich zum Beispiel Potenziale sehe. Aber momentan wird es
im Energiebereich würde die Leute widersprechen, würde sagen, das eigentliche Problem dort ist, dass Energie ein ganz bestimmtes Gut ist und dass die Schwierigkeiten auf der Energieverteilungsseite liegen. Nur
wahrscheinlich irre ich mich da auch. Also ich sage mal so, ich glaube, man muss es von Fall zu Fall betrachten. Ja, man muss wirklich sich ein konkretes Problem anschauen und genau fragen, was ist das Problem? Und bei den meisten Problemen, die die Blockchain vorgibt, lösen zu wollen, ist das Problem eben kein technisches. Meistens hätte man das Problem schon sozusagen technisch erschlagen können, ohne eine Blockchain. Tut man aber nicht, weil das Problem eben nicht technisch ist, sondern sozial ist.
Friedemann Brenneis, wie ist das denn bei Ihnen? Also nehmen wir mal eine Eigenschaft der Blockchain, die Frau Steiner auch genannt hat, diese Dezentralität, also diese Widerstandsfähigkeit gegen die Macht Einzelner. Firmen, Menschen, Techniken. Ist das eine Eigenschaft? Wo würden Sie da Vorteile sehen? Wie ist diese Eigenschaft zu bewerten? Welche Probleme kann man mit dieser Dezentralität der Blockchain besser lösen als mit anderen Techniken?
Da muss man wirklich sehr gut unterscheiden, was auch ganz wichtig ist. Man darf nicht die Begriffe so durcheinander werfen. Also reden wir über die Blockchain, reden wir dann zum Beispiel über die Bitcoin-Blockchain oder die Ethereum-Blockchain oder über diesen Hype-Begriff Blockchain, der ja irgendwie eine Gemengelage aus ganz vielen Argumenten ist, wo dann viel Marketing-Sprech einfach drin ist. Wir müssen ganz klar sehen, Dezentralität ist ganz schwer zu erreichen und enorm aufwendig. Und wir sehen das bei Bitcoin. Bitcoin ist langsam die Datenbank. Sie hat einen enormen Energiehunger. Wir haben eine begrenzte Kapazität. Aber am Ende schafft sie etwas, was tatsächlich mit keiner anderen Technologie bisher möglich war. Denn man hat ja versucht, seit 20, 30 Jahren eine Art digitales Bargeld zu erschaffen und ist immer gescheitert. Bitcoin ist das zum ersten Mal zumindest in einem kleinen Maßstab gelungen, zu sagen, wir können jetzt digitale Daten digital verwalten und zwar zumindest ohne die großen Mittelsmänner, ohne Banken, ohne den Staat, ohne Zentralbanken, was aber eben nicht bedeutet, dass das komplett dezentral ist. Wir müssen schon auch immer noch Intermediären vertrauen, nämlich wenn ich zum Beispiel mit Bitcoin interagieren will, dann brauche ich eine Wallet und dann muss ich in gewisser Weise dem Programmierer, dem Entwickler dieser Wallet vertrauen, dass der dann nicht irgendwelche Hintertürchen einbaut.
Wallet meint das Portemonnaie, quasi ein Stück Software, was man auf seinem Rechner installiert, mit dem man Geld empfangen und Geld senden kann in das Netzwerk rein.
Genau. Wobei es auch in dem Fall dazu führt, dass es deutlich mehr Transparenz gibt, denn solche Portemonnaies gibt es in Form von, was man Open-Source-Technologie nennt, also Technologie, wo ich in den Quellcode reinschauen kann. Das kann natürlich nicht unbedingt jeder, aber die Tatsache, dass ich es überhaupt kann, ist schon mal ein Riesenfortschritt. Wenn ich meine Bank benutze, habe ich null Möglichkeit, überhaupt auch nur annähernd zu überprüfen, was im Hintergrund passiert.
Das stimmt, aber wir haben das ja gesehen, ich glaube 2016 war das, da gab es auch diesen großen auf der Ethereum-Blockchain eine Art Crowdfunding, wo der Code offen war, wo 150 Millionen Dollar, also Token im Gegenwert von 150 Millionen Dollar gesammelt wurden und jeder konnte sich den Code angucken, alle haben da rein investiert und am Ende gab es einen Zahlendreher oder ich glaube in einer Zeile gab es einen Dreher drin und der hat dazu geführt, dass jemand da einfach Geld unbeabsichtigt rausziehen konnte. Und nur weil es offen ist, weil wir uns den Code angucken können, garantiert das noch nicht, dass das tatsächlich auch sicher ist dadurch.
Bleiben wir nochmal bei der Dezentralität, weil das ja auch impliziert, wir haben umgehen Institutionen, Jürgen Geuter. Ist das ein Wert an sich?
Im Prinzip sind ja Institutionen auch eine Art gesellschaftlicher Technologie, die wir gebaut haben. Die lösen nämlich das Problem, dass wir entscheiden müssen, was gerade gilt und was eben auch nicht gilt. Also wir haben... Ein Staat gibt Geld raus und quasi steht dieser Staat dafür, dass diese Papierzettelchen wirklich was wert sind oder nicht. Also die Bundesrepublik garantiert, dass dieses komische bunte Papier, dass ich dafür was bekomme. Klar kann man sich vorstellen, dass also Autoritäten oder so zentrale Instanzen sind natürlich auch immer ein Angriffspunkt. Die könnten natürlich nicht in meinem Interesse handeln wollen, ich kann ihnen vielleicht nicht vertrauen, vielleicht haben die auch irgendwelche Motivationen, die einfach meinen entgegenlaufen. Von daher verstehe ich schon auch diesen Push, dass man gegen Institutionen ist, gerade diese Blockchain-Community kommt halt sehr stark aus dieser sehr libertären Szene, wo man sowieso Institutionen nicht vertraut und so sehr.
Je weniger Staat, desto besser.
Genau, keine Regeln, kein Vertrauen hat man nur zwischen Einzelpersonen, alles wird auf so einer Vertragsebene miteinander geklärt und dann sind natürlich Institutionen ein Problem an der Stelle. Institutionen tun aber natürlich auch viele sehr, sehr sinnvolle Dinge für uns. Also die Tatsache, dass wir demokratische Staaten als Institutionen aufbauen, bietet ja auch die Möglichkeit, politische Teilhabe in Code, also in Recht quasi zu gießen. Dass ich bestimmte Rechte habe, die dieser Staat auch für mich durchsetzt. Ich muss mich nicht selber gegen, keine Ahnung, meine Bank verteidigen, weil ich kann im Zweifelsfall einfach zur Bankenaufsicht gehen und sagen, hier sind die Daten, ich wurde betrogen, kümmert euch drum. Und dann kriegt halt auch die Deutsche Bank irgendwann auf die Finger gehauen.
Vielleicht. Und das geht bei Bitcoin nicht?
Ja, oder bei gerade bei Blockchains, weil halt die Situation ist ja, dass wenn ein Block einmal geschrieben ist, wird er nicht mehr verändert. Außer bei Ethereum wird alle Nase lang mal geforkt, wenn wieder ein Bug drin gewesen ist und so weiter. Aber grundsätzlich.
Oder auch nicht
mehr. Aber wir haben also das, genau. Sozusagen das Kassenbuch, die Überweisung, die Interaktion
genau,
sind
die
manifest und die kann niemand mehr.
Wenn wir an diesem Beispiel von vorhin bleiben. Ich möchte jetzt Herrn Brenneis 100 Euro überweisen, weil ich seinen Blog sehr toll finde. Ja. Also tippe ich so 100 Euro und vertippe mich und schreibe 1000 Euro. Das ist ja ärgerlich. Und jetzt sagt aber Herr Brenneis, na, es ist schön, dass du mir 1000 Euro geschenkt hast. Dankeschön. Ich kriege die nicht wieder, wenn er nicht sagt, ich bin jetzt so nett und überweise dir die 900 zurück.
Gibt keine Möglichkeit.
Es gibt da keine Möglichkeit gerade. Und das ist halt.
Gerade.
Ja, es gibt Bitcoin, also Blockchain-Dinge sind immer in der Zukunft. In der Zukunft ist jedes Problem magisch gelöst, jetzt gerade nur, ups, leider nicht. Grundsätzlich ist halt das Problem, eine Institution würde für uns an der Stelle, dann ist halt ein Richter im Zweifelsfall da und der entscheidet, das war ein Irrtum, das Geld wird jetzt zurücküberwiesen durch die Institution Bank, die von der Institution Staat gezwungen werden kann, das zu tun. Und genau das ist eigentlich gerade ein großes Problem in diesen Blockchains. Wenn alles glatt läuft, wenn alle Contracts glatt durchtickern, und es keine Widersprüche gibt und alles entspannt ist, dann habe ich keine Probleme. Aber dann ist auch der einfachste Fall. Das Problem entsteht halt immer, wenn es über diesen irgendwie gefundenen Konsens eben keinen Konsens mehr gibt. Wenn eine Person sagt, nee, aber halt mal, das ist überhaupt nicht das, was ich wollte da. Mein Rechner wurde übernommen und es wurden Bitcoins von mir überwiesen, die ich gar nicht überweisen wollte. Die kriege ich einfach nicht wieder. Und das haben wir alle paar Wochen wieder der nächste Virus, der halt Bitcoins aus Wallets überweist an irgendwelche Leute.
Und das ist jetzt bei Bitcoins ein Problem, aber ist das ein Blockchain allgemeines Problem?
Ein technisches Problem?
Es ist kein Blockchain, es ist sozusagen ein aktuelles, immanentes Problem, aber es ist nicht, ich finde es halt immer ein bisschen ärgerlich, dass sozusagen der Blockchain-Szene da immer so eine riesen Naivität vorgeworfen wird. Das ist den Leuten klar, dass das so dann nicht anwendbar ist und dass die eigentliche Aufgabe wahrscheinlich sein wird, mithilfe von Blockchain-Institutionen auch einfach in gewisser Weise stärker und transparenter zu machen, besser arbeiten zu lassen, wenn sie in die richtige Art und Weise dann in dieses System mit eingebunden werden, wo dann aber auch transparente Prozesse abgebildet werden in der Blockchain, wie genau die Institutionen in den Fällen, wo es Probleme gibt, wo es Streitigkeiten gibt, genau einschreiten dürfen oder nicht. Und diese Transparenz, im Moment ist es so, alle Autorität wird absolut zu diesen Institutionen zugeschrieben. Und wir haben keine Möglichkeit als Bürger, natürlich gibt es definierte gerichtliche Möglichkeiten, uns auch dagegen zu verteidigen oder wie auch immer da einzugreifen. Aber ich sehe es halt als eine Riesenmöglichkeit, diese ganze Art und Weise, wie diese Zusammenarbeit funktioniert, viel weniger einseitig, viel mehr gemeinschaftlich aufzusetzen.
Wir haben das ja hier mit einer gigantischen Vertrauensdelegation zu tun. Also wir als Bürger delegieren Vertrauen an Institutionen, wie Jürgen Gotter das beschrieben hat, an die Bank, an mein Grundbuchamt, dass das das mit den Grundstücken schon regeln wird, dass ich mich da nicht drum kümmern muss, dass mir nicht jemand irgendwann mein Grundstück wegnimmt. Das Amt kümmert sich da schon drum.
Und im Moment ist es halt absolut.
Ja.
Und das ist aus meiner Sicht das große Problem.
Michael Seemann, kaufen Sie das Argument, dass man Institutionen mit der Blockchain theoretisch, technisch vielleicht überflüssig machen kann, dass das aber gar nicht unbedingt Sinn und Zweck ist, sondern dazu dienen kann, bestehende Institutionen transparenter zu machen, vielleicht besser zu machen, besser kontrollierbar zu machen?
Also zunächst einmal glaube ich, Frau Steiner, dass sie das so sieht, dass sie glaubt, mit Blockchain-Institutionen einfach besser und transparenter zu machen. Ich sehe aber tatsächlich in der Szene, vielerlei Ausgestaltung der Szene eben eine ganz andere Ideologie. Da wird dann gerne von Trustlessness gesprochen, also einer totalen Aufkündigung von jeglicher Form von Vertrauen. Frau Steiner ist dann eine, ich würde fast sagen, Ausnahme. Jedenfalls, soweit ich mich mit den verschiedenen Feldern von Blockchain-Anwendungen befasst habe. Aber ganz kurz, bei Trustlessness geht es natürlich darum, Vertrauen komplett auszuschließen. Was Frau Steiner vorschlägt, ist tatsächlich Vertrauen durch Transparenz herzustellen in bestimmten Institutionen. Ich bin da grundsätzlich nicht dagegen. Ich finde das erstmal eine unterstützenswerte Sache. Ich frage mich halt nur, man kann halt mit dieser kryptografischen Methode und mit der Transparenz, die Blockchains herstellen können, halt immer nur Vertrauen verschieben. Man kann sie so zum Beispiel aus einem bestimmten Prozess herausnehmen, sozusagen den Vertrauensbeweis, weil man halt da sozusagen eine mathematische Beweisbarkeit herstellen kann. Kann man es aus bestimmten Bereichen raustun, aber man kommt dann immer wieder an irgendeinen Punkt, wo Vertrauen notwendig ist.
Beispiel,
wo dann halt
Beispiel.
Also beispielsweise nehmen wir ein Grundbuchamt, ja? Das machen wir jetzt auf Blockchain-Basis. Wir behalten das Grundbuchamt, das bleibt eine Institution, aber anstatt, dass sie es sozusagen in ihre Zettel und ihre Aktenordner oder bei Datenbank schreibt, schreibt es in die Blockchain rein.
Die jeder von uns auf dem Rechner hat, wo jeder nachgucken kann, wer hat wann welches Grundstück
genau,
übergeben.
Genau, vielleicht auch gar nicht jeder von uns, sondern vielleicht nur zum Beispiel alle wichtigen Institutionen, die es wissen müssen. Stichwort private Blockchain, wo das eben nicht öffentlich ist. Sagen wir erstmal nur, dass es die sozusagen von verschiedenen Leuten durchaus nachvollziehbar ist.
Ja. Und wenn wir dazu Zugang brauchen, können wir jederzeit den Zugang dazu haben. Wir müssen uns jetzt nicht darum kümmern, dass wir es immer auf unserer Computersprache
genau.
haben.
Okay. Das ist auf jeden Fall nachvollziehbar.
Ja, nachvollziehbar.
Es ist auf jeden Fall nachvollziehbar, dass die Institution dort reinschreibt, auch wirklich in dem Grundbuch drinsteht und jeder kann überprüfen, dass das richtig reingeschrieben ist. Aber niemand hält uns davon ab oder die Institution davon ab, in die Blockchain reinzulügen, ja? Oder den Beamten, den korrupten Beamten in die Blockchain reinzulügen. Das heißt also, wir haben immer das Problem bei der Blockchain, dass es immer, wenn es zum Beispiel um Dinge geht, die außerhalb des Systems passieren, also wie zum Beispiel einer Grundstücksübergabe oder ob jemandem 10 Euro in der Realwelt gegeben hat, dass wir halt dort immer angewiesen sind, dass irgendjemand eben eine Information aus der Außenwelt in die Blockchain reinschreibt. Und an diesem Punkt muss ich dann doch immer wieder vertrauen, dass derjenige, der das tut, auch nicht lügt. Ja, das ist das sogenannte Oracle-Problem, das wir bei der Blockchain haben. Das heißt also, dass die Blockchain immer darauf angewiesen ist, dass der Kommunikator von außen, der die Daten hereintut, auch wirklich ehrlich ist, ja. Und an dieser Stelle müssen wir dann trotzdem immer wieder vertrauen und dann kann man vielleicht eben, wie gesagt, an bestimmten Stellen das Vertrauen durch mathematische Beweisbarkeit ersetzen, aber man verschiebt es dann nur an diese Stelle, wo dann jemand Daten hineintun muss.
Jürgen Geuter hatte sich noch gemeldet und dann Friedemann Brenners. Schnauft schon.
Grundsätzlich ist, man muss auch drüber nachdenken, was wir hier gerade vorgeschlagen haben. Also die Idee ist, wir müssen Banken kontrollierbar machen und auch Anfechtungsprozesse kontrollierbar machen. Und wie Frau Steiner gerade sagte, ich muss das nicht auf meinem Rechner haben, aber ich kann jederzeit reingucken. Bedeutet, ich kann auch jederzeit reingucken und sehen, was Philipp Banse eigentlich so verdient und wem er eigentlich Geld gibt und wofür er es so ausgibt.
Ja, aber da muss ja nicht mein Name drin stehen.
Das ist ein großes Missverständnis auch.
Also da muss ja nicht mein Name drin stehen. Da kann ja ein Pseudonym, eine Nummer, so wie das bei Bitcoin ist. De facto habe ich bei Bitcoin eine Kontonummer sozusagen. Diese Kontonummer ist transparent, da kann jeder nachvollziehen, wann hat diese Kontonummer welches Geld von welcher Kontonummer empfangen. Aber wenn ich meine Kontonummer nicht öffentlich mache, in Verbindung mit meinem Namen, weiß eigentlich technisch niemand, dass hinter dieser Kontonummer mein Name steht. So könnte man das mit Grundstücken im Grundbuchamt auch machen.
Gerade für Bitcoin, also weil halt die Transaktionen alle offen sind, das Netzwerk ist eigentlich gemappt. Also es ist jetzt nicht so, dass nicht Leute, die sich da mal mit ein paar statistischen Methoden vorgesetzt haben, nicht wüssten, wer ist.
Okay.
Also gerade wenn es um große Accounts geht, ist eigentlich klar, wo die Kohle schon liegt.
Okay, also die Frage ist sozusagen, wollen wir, dass das öffentlich ist?
Die grundsätzliche Frage ist halt eigentlich, wir reden hier viel über Transparenz und wir tun so, als sei Transparenz ein Wert an sich. Und Transparenz ist überhaupt kein politischer Wert. Also ein politischer Wert wäre, man kann Transparenz benutzen, um bestimmte politische Werte abzustützen. Aber Transparenz, einfach nur um Transparenz zu haben, ist halt überhaupt nichts.
Transparenz von Prozessen ist was wir eigentlich in einer Demokratie wollen. Wir müssen nicht unbedingt Transparenz von jedem Datenpunkt und über jeden Bürger. Das ist eine ganz andere Frage. Aber die Demokratie lebt davon, dass Prozesse an sich transparent und nachvollziehbar sind. Und das ist das, was Blockchain zu einem Großteil verspricht. Programmierbare und damit transparente Prozesse.
Friedemann Brenners,
Ja, genau an der Stelle. Das ist von der technischen Ebene stimmt das schon. Da könnte man tatsächlich was bewegen. Was man aber damit überhaupt nicht erreichen kann, ist in einer Art einen gewissen politischen Willen, das auch umzusetzen. Das hat mal jemand vom Fraunhofer-Institut, hat das gut erklärt, am Beispiel Musik. Da gibt es ja auch die Idee, über die Blockchain die Rechte von allen Künstlern direkt zu verwalten. Dass wenn ich ein Lied höre, dann kriegt der Drummer automatisch einen Anteil, der Komponist, die Sängerin, dass das schön automatisch läuft alles. Das klingt erstmal ganz gut, aber er hat auch gesagt, das große Problem ist, diese Daten, die Metadaten, wer das eigentlich alles gemacht hat, die existieren nicht in einem standardisierten Format. Die ARD hat ihr eigenes Format und jedes Musiklabel hat eigene Metadaten, wie das erfasst ist. Und er hat aber gesagt, das größte Problem ist, diese Labels untereinander werden niemals diesen Datenschatz miteinander teilen wollen. Die gehen lieber pleite, als dass sie sagen, ich gebe jetzt hier meinen hoheitlichen Datenschatz und teile den mit der Öffentlichkeit. Und wir sehen das in Privatwirtschaft, ist das auf jeden Fall ein großes Thema. Und wir sehen das auch mit öffentlichen Institutionen. Das ist ja selbst da mit der Transparenz, Informationsfreiheitsgesetz. Und man muss klagen, damit man überhaupt über Kommunikation informiert werden kann. Also solange sich da auch nicht dieser politische Wille erzeugen lässt, diese Daten für die Gesellschaft freizugeben und transparent zu dokumentieren, kann man die schönste Technologie entwickeln, die dann aber nicht genutzt wird.
Also es gibt Leute, die argumentieren auch, ein großes Problem, warum wir eigentlich in der Lage mit Facebook sind, ist, dass damals, als die IPO stattfand, wurde eine ganz neue Klasse.
Also der Börsengang.
Der Börsengang stattfand, wurde eine ganz neue Klasse von Unternehmen geschaffen. Die mussten gar nicht richtig nachweisen, was ihre zukünftigen Einnahmen sind, sondern es ging an der Stelle dann darum, wie viele Nutzer sie haben. Und dadurch wurde erst dieses ganze System von Monetarisierung von Nutzerdaten und so weiter erst angestiftet, weil die Bewertung des Unternehmens so stark dann auf einmal damit vernetzt ist. Und ich glaube, wir haben noch gar nicht verstanden, welche Komplexitäten wir da gerade alle anfassen.
Also jetzt ist zumindest strittig, wie viele sinnvolle Anwendungen es für die Blockchain gibt. Das, glaube ich, haben wir festgehalten. Es mag einige geben, vielleicht Institutionen transparenter zu machen, einige Institutionen vielleicht auch abzuschaffen. Das ist ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch sinnvoll. Beim Geld haben wir es gesehen. Jede kann sich quasi ein Bitcoin-Konto eröffnen, ohne Erlaubnis von irgendjemandem, ohne Ansehen von Geschlecht, Alter, Herkunft, Land. Werden Menschen damit in die Lage versetzt, an Finanztransaktionen teilzunehmen, mehr oder weniger unkontrolliert von Staaten. Einige Techniken, einige Lösungen kann man vielleicht auch mit anderen Techniken herstellen als mit der Bitcoin. Nun erleben wir aber, dass es ein wahnsinniger Hype ist. Woher kommt der, wenn das so unklar ist, was man damit machen kann?
Ich glaube, zwei Dinge. Erstens, die Technologie wird nicht verstanden und zweitens, die Probleme werden nicht verstanden, die damit gelöst werden sollen. Das ist halt erstmal ein Hype-Wort, das gibt es ja natürlich mit anderen Technologien auch, aber dass in der Politik, jetzt behaupte ich jetzt einfach mal, es praktisch kaum jemanden gibt, der die Technologie wirklich verstanden hat, was sie kann und was sie nicht kann. Deswegen kommen dann eben diese Fantasien, dass man damit jetzt alles lösen könnte. Es sind oft politische Probleme, es sind Probleme, dass man sich nicht einigen kann auf Standards, es sind Probleme, dass beispielsweise Künstler schlecht bezahlt werden. Das sind alles Probleme, die die Gesellschaft hat, die aber eben aus ganz anderen Dingen heraus existieren, als dass eine Technologie fehlt, die sie lösen könnte. Und deswegen gelingt es vielen Leuten eben aus dieser Blockchain-Szene, diese Probleme so umzuformulieren, als ob die Blockchain die Lösung dafür wäre. Und dann fangen Politiker an zu träumen und dann glaubt man halt, alles klar, wir brauchen jetzt nur diese Blockchain einzusetzen und dann werden Künstler plötzlich bezahlt werden, dann werden Lieferketten besser kontrollierbar werden, dann leben wir im Paradies.
Die Preisexplosion, die Preisblase ist die Kombination von den alten Problemen aus Gier und dem Glauben an Heilsversprechen.
Bei Bitcoin jetzt.
Bitcoin und den ganzen Token-ICOs, die wir gesehen haben. Schon ist man in der Blase.
Friedemann Brenner, Sie haben ja auch Kontakt zu Banken und Börsen gehabt als Journalist. Was haben die denn für Hoffnungen gehabt und haben die sich erfüllt mit den Bitcoin, mit den Blockchain-Tests?
Ich würde tatsächlich sagen, dass der Hype langsam schon wieder durch ist. Es ist so eine gewisse Müdigkeit bei diesem Begriff Blockchain einfach da. Das merke ich, wenn ich auf Konferenzen gehe, dass die Leute auch sagen, oh, jetzt nicht noch irgendeine Idee. Wir warten jetzt seit 3 Jahren, dass hier mal tatsächlich etwas Vorzeigbares da ist, wo wir sehen, bam, das ist jetzt tatsächlich diese große Lösung und nicht, das kann man damit machen, aber es gibt andere Lösungen. Also die Bundesbank hat auch mit der Deutschen Börse, glaube ich, ein Pilotprojekt gemacht, wo sie was auf Basis von einer Blockchain-Technologie ausprobiert haben. Und da war auch das Fazit, naja, es kann man schon irgendwie machen damit, das funktioniert, aber wir werden jetzt nicht unsere Systeme darauf umstellen, weil es ist nicht die überlegene Technologie. Und dass dieser Hype durch ist, da gibt es halt wirklich mehrere Indikatoren, an denen man das auch ablesen kann. Also ganz prominent ist dieser Gartner Hype Cycle, der halt Technologien bewertet, wie sie gerade gehypt werden oder ob sie schon in der Realität angekommen sind. Und da ist eben dieser Begriff Blockchain schon seit einiger Zeit jetzt auf dem Weg in die Wanne der Ernüchterung von der Spitze der überholten Erwartungen. Und das ist ein Grund. Und dann hört man aus den USA, dass in Pitches zum Beispiel für Investoren, da musste man die letzten zwei Jahre, das Wort Blockchain musste irgendwie auftauchen. Es gibt ja Unternehmen, die haben ihren Namen in Blockchain umgewandelt und haben dann 500% Wertsteigerung erfahren. Die sind jetzt mittlerweile von der Börse verschwunden, weil die einfach weil niemand handelt mehr mit denen. Und in diesen Investoren-Pitches taucht das Wort Blockchain auch gar nicht mehr auf. Und da darf man sich jetzt nicht davon täuschen lassen, dass das Bundesgesundheitsministerium jetzt einen Blockchain-Wettbewerb ausruft. Tatsächlich ist die Ernüchterung schon sehr, sehr groß in der Branche.
Aber was bleibt denn? Also ich meine, es ist ja eine Technik, die existiert. Sie hat Eigenschaften, die unbestritten sind. Ich habe es gesagt, also ne, man kann die Echtheit von Daten sehr gut verifizieren, rückwirkend, nachvollziehbar, transparent nachvollziehen. Man kann, wie gesagt, Menschen eigene Konten fern von Institutionen zusprechen. Man kann, sagen wir mal, die Menschen in die Lage versetzen, dass sie wieder wirklich Herr ihrer eigenen Daten werden, darüber selbst entscheiden, wer sie liest. Das sind doch alles, sagen wir mal, Eigenschaften, wo man denkt, es ist zumindest legitim, mit dieser Technik so lange rumzuspielen, bis man irgendwas findet, wo sie sinnvoll anwendbar ist oder nicht.
Ich halte das schon für sehr positiv ausgedrückt gerade, was Sie gesagt haben. Wirklich, da sind viele Interpretationen drin. Also es gibt, man kann hinter alles ein Ja-Aber setzen im Prinzip. Und man findet Einzelfälle, wo das eben nicht so ist. Und wir müssen uns tatsächlich mehr damit mit den Limitationen dieses Systems auseinandersetzen. Nur dann können wir das echte Potenzial davon erfahren. Ich meine, bisher gibt es einen nachgewiesenen Anwendungsfall für eine Blockchain, und das ist die Übertragung von Werten. Das macht Ethereum zurzeit zum größten Teil und das macht Bitcoin und das machen ein paar andere Blockchains. Und dann gibt es so ein paar Blockchain-Projekte, die man vielleicht gar nicht mehr richtig eigentlich als Blockchain bezeichnen kann, sondern in diesem Bereich verteilte Kassenbücher oder Datenbanken, wo sich das dann schon wieder ein bisschen aufweicht. Also ich bin sehr dafür, dass man diesen Hype-Begriff Blockchain endlich mal ausdifferenziert und sagt, worüber reden wir hier wirklich?
Machen Sie das doch mal.
Ja, es gibt die Blockchain, das ist die Bitcoin-Blockchain, und es gibt die Ethereum-Blockchain. Das sind jetzt die zwei tatsächlich relevantesten Blockchains. Und alles andere, was unter diesem Begriff Blockchain bisher so in der Öffentlichkeit umherwabert, ist wirklich viel Datenbanken. Und ich halte auch von dem Begriff private Blockchains überhaupt nichts, weil das eigentlich ein Widerspruch in sich selbst ist, weil die positiven Eigenschaften der Blockchain, dass sie so sicher ist, dass die Daten nicht verändert werden können, dass wir keine Institution brauchen, die entstehen gerade daraus, dass sie nicht privat ist, dass sie öffentlich ist, dass sie zugangsfrei ist, ohne Beschränkung. Und wenn man sagt, wir machen jetzt eine Blockchain, aber wir wollen doch wieder Mittelsmänner haben, die wir eigentlich durch eine Blockchain abschaffen wollten, dann holt man sich all die negativen Aspekte von der Blockchain, die Limitationen ins Boot, aber hat gar nicht die Vorteile davon. Also ich will nicht sagen, dass diese Technik nicht funktioniert, aber wir sind da mehr auf Datenbankebene. Bloß, wenn man jetzt pitcht und sagt, ich mache hier was mit Datenbanken und Kryptografie spielt da eine Rolle und sowas, dann findet man eben keine Investoren. Und da sind wir eben bei diesem Gier- und Hype-Thema schon.
Aber für was für einen gesellschaftlichen Umgang plädieren Sie jetzt damit? Ich meine, der Bundestag macht Anhörungen, die Bundesregierung will eine Strategie vorstellen, wie sie mit Blockchains umzugehen hat. Man kann sich fragen, welche Institutionen könnten vielleicht sinnvollerweise Blockchains nutzen, welche Institutionen könnten wir ersetzen, wo würde es sich lohnen, Vertrauen umzuschichten von der Institution auf diese Technik, auf die Software? Wie sollen wir damit umgehen? Was sollen wir machen?
Ich glaube, wir müssen erstmal feststellen, es gibt keine Experten in diesem Bereich. Auch wir sind Einäugige unter den Blinden. Und wir müssen uns tatsächlich erstmal, ich finde das gut, sich damit auseinanderzusetzen, auch damit rumzuexperimentieren. Ich halte bloß überhaupt nichts von diesen überhöhten Versprechungen, die immer gemacht wurden. Und auch müssen wir ganz klar differenzieren, wo ist jetzt schon eine Interpretation, was man damit machen könnte und wo ist wirklich der reale Stand, wo wir jetzt stehen.
Müssen wir dann auch nicht uns Gedanken machen über Regulierung? Weil Frau Steiner hat ja auch gesagt, es ist jetzt so ein bisschen die Gefahr, dass wir wieder Wege gehen, ohne wirklich abzusehen, was mit der Technik passiert. Jetzt klingt es so, es gibt kaum Anwendungen. Die Technik, ja, ist so irgendwie interessant, aber Jürgen Geuter sagt, eigentlich interessiert mich das nicht, total langweilig. Michael Seemann, müssen wir uns keine Gedanken machen, wie muss der Staat mit den Institutionen umgehen? Wie müssen wir vielleicht diese Technik regulieren?
Also ich glaube, Regulation ist zum Beispiel dort vielleicht schon angebracht, wo eben Blockchain-Systeme einem Einsatz sind. Und das ist, wie jetzt Herr Brenner es schon sagte, Bitcoin. Ja, da muss man dann gucken, ob man tatsächlich irgendeine Finanzregulierung, die man eben auf sonstigen Wertpapiere oder andere Sachen hat, ob man die irgendwie übertragen kann oder sollte oder muss. Das ist, glaube ich, relevant. Aber ansonsten, wir haben ja nichts, was wir regulieren können. Also momentan ist die Blockchain eben eine Lösung für auf der Suche nach einem Problem, ja. Und solange dieses Problem noch nicht gefunden ist und damit sozusagen eine gesellschaftlich relevante Sache passiert, können wir uns auch regulatorisch erstmal zurücklehnen. Ich halte überhaupt nichts dagegen, dass es Startups gibt, dass es Leute gibt, die dort experimentieren, die dort versuchen, Sachen auszuprobieren. Das soll bitte weitergemacht werden. Ich glaube aber zum Beispiel, was momentan eher der Fall ist, ist, dass wir unsere Volksvertreter daran hindern müssen, jetzt irgendwie unsere Steuergelder auf diese Dinge raufzuwerfen, weil das haben die momentan in diesem Stadium noch nicht verdient. So, ich glaube, das ist gerade, ich glaube, in der Politik ist halt gerade so ein bisschen das, die Erzählung in den Köpfen ganz stark, dass sie sagen, oh fuck, wir haben das mit der Digitalisierung verpennt, Amerika ist ganz groß, China ist ganz groß, Europa steht total doof da und dann kommt dieses Blockchain umher und sagt halt, hey, wir haben hier einen ganz neuen Ansatz und dann ist das halt irgendwie so, oh geil, das ist jetzt sozusagen für uns die Überholspur, wie wir doch noch irgendwie mit auf diesen Digitalisierungsumzug raufstürmen können. Ich glaube, diese Erzählung ist ganz, ganz stark in den Köpfen von vielen Politikern drin und ich glaube, was wir jetzt eher machen müssen, ist, dass wir unsere Politiker davon abhalten müssen, da jetzt irgendwie unsere Steuergelder drin zu verbraten.
Jürgen Geuter.
Ja, das ist ja auch genau das, was wir in der Anhörung im Bundestag gesehen haben. Es ist Blockchain-Einsatz ist deutsche Staatsräson. Und jetzt deshalb saßen halt 5 Vertreter, die Blockchains verkauften und ihre Forschungsinstitute verkauften und rechtsfreie Räume für Blockchain-Tests forderten und viel Geld für Blockchain-Forschung forderten, ohne dass sie wirklich irgendwie einen Use Case an der Stelle haben. Ich glaube, das, wo sich auch viele hier einig sind, diese Technologie ist halt extrem jung, extrem unerprobt. Wir wissen noch nicht, wo es wirklich sinnvoll einsetzbar ist. Es hat auch noch ständig irgendwelche Bugs. Also das heißt, man will auch nichts, wo es um was geht, da reinschreiben, weil man weiß halt nicht, wie belastbar das ist, auch wenn der Code schon auditiert ist. Es ist halt immer noch sehr, sehr jung. Und ich glaube, man muss sich insgesamt ein bisschen davon lösen, dieses Problem als Technikproblem zu begreifen. Frau Steiner hat es vorhin manchmal Konsenstechnologie genannt. Ich glaube, das ist richtig. Und ich glaube, darin liegt das Problem. Die Blockchain-Community ist eine Tech-Community. Die wollen jetzt irgendwie Code schreiben und diese Technologie soll magisch soziale, politische, wie auch immer, Probleme lösen. Aber das ist halt das Finden von Konsens in dezentralen Systemen. Und das ist ein Problem, was wir haben und was wir immer mehr haben werden im Internet, weil wir haben keine globalen Institutionen für viele Probleme, die uns im Internet begegnen. Ich bin im Internet verbunden zu Leuten aus ganz unterschiedlichen regulatorischen Zonen, Deutschland, USA, Australien, wo auch immer. Da irgendwie Konsens über bestimmte Rechtsbegriffe vielleicht herzustellen, über bestimmte Verhältnisse herzustellen, ist ziemlich hart, weil wir eben die Institutionen nicht haben. Diese ganze Blockchain-Community ist technisch, deshalb meine ich, uninteressant. Die können ihre Technik weiterentwickeln, ist alles cool. Was mich interessieren würde, wäre wirklich spannende politische Ansätze zu entwickeln, wie man dezentral Konsens bildet, wie man dezentral eben auch Konsens hinterfragt. Also die Blockchain hat entschieden, dieser Block stimmt und ich habe aber Einspruch dagegen oder sowas. Wie geht man damit um? Und gerade werden da halt einfache technische Lösungen gebaut, Proof of Work, also wo man halt irgendwie Nummern rät, bis man die richtige gefunden hat. Dann gibt es Proof of Stake, wo halt die Reichen entscheiden dürfen, wer überweist. Oder Proof of Authority, wo man halt wieder Schiedsrichter einführt, also wieder Autoritäten einführt. Das ist ja alles eigentlich nicht dezentral. Das sind so Hacks, um irgendwie Konsens herzustellen, ob der fair ist, ob der politisch so ist, wie wir so einen Konsens eigentlich dezentral ausgestalten wollen. Ist das sind eigentlich die offenen Fragen. Und darum, wenn dann Blockchain mal so ein Spielfeld ist, um dezentrale Konsensbildung zu analysieren, durchzuspielen und vielleicht die Theorien, die so die linken Anarchisten im 20. Jahrhundert mal entwickelt haben, wie man Konsens irgendwie herstellt, das mal auszuprobieren at scale, on a global scale, wäre super interessant. Und dann ist es als politisches Spielfeld vielleicht wirklich interessant. So wie es in Deutschland auch in dieser Bundestagsanhörung gedacht wird, Blockchain ist im Prinzip Automatisierung 2.0, wo so irgendwie das, was Siemens früher mit Fabriken gemacht hat, soll jetzt irgendwie mit dem ganzen Rest gemacht werden. Das ist halt albern.
Ich glaube, man tut der Blockchain, dem Blockchain-Space ein bisschen Unrecht zu sagen, dass das alles nur so Tech-Freaks und so weiter sind. Ich glaube, es gibt die Leute, die laut sind im Internet oder wo auch immer, und viele darunter sind die, die sehr ideologisch sind, und da stimme ich überein, das ist problematisch, aber es gibt eine immer größer wachsende Community, die genau an diesen Sachen arbeiten, die erkannt haben, dass vielleicht eines der größten Potenziale ist, der Mangel an Herangehensweisen für das Problem, dass die Sachen, die wir lösen und angehen müssen, internationale Sachen sind und wir dafür keine digitale Diplomatie, digitale Herang, digitale Institutionen, das haben wir alles nicht. Und das ist das, woran wir derzeit tatsächlich arbeiten. Also diese Blockchains auch miteinander verbinden zu lassen, sodass es zum Beispiel bestimmte Chains gibt, die geografisch gewisse Regulierungen erfüllen, die dir aber dann auch erlauben, sozusagen darüber hinaus die anderen zu verbinden auf so einem internationalen digitalen
Diplomatie. Glauben Sie denn, das, was Jürgen Goethe sagt, ist mit Blockchains machbar? Dass sie so eine globale...
Also es ist für mich die einzige, wieder, ich komme zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Für mich ist es die einzig sinnvolle oder die vielversprechendste Möglichkeit, das zu versuchen.
Widerspruch in der Runde?
Naja, wenn man nur einen Hammer hat, sieht halt alles wie ein Nagel aus.
Ja, ich möchte ganz gerne einen Gegenvorschlag machen. Also ich glaube, dass wir uns alle einig sind, dass das, wie es momentan im Internet läuft, zum Beispiel mit der Macht der großen Plattformen, dass das ja auch Thema war, dass das alles, sag ich mal, suboptimal ist. Darüber können wir uns ja alle einigen. Es gibt aber zum Beispiel ganz andere, ja, ich sag mal so herkömmlichere, politischere Methoden, Dinge zu demokratisieren als irgendwelche technischen Dezentralisierungen. Und das sind dann eben tatsächlich Institutionen, politische Institutionen, Checks and Balances, Gewaltenteilung, eventuell sogar demokratische Prozesse in die Plattform hineinzutragen. Es gibt den Ansatz des Plattform-Cooperatism, also so eine Art genossenschaftliche Plattform aufzubauen. Das ist jetzt sozusagen der Radikalansatz, aber so weit muss man da gar nicht gehen. Aber man kann ja zum Beispiel durchaus fordern, dass man Checks and Balances zum Beispiel in Facebook etabliert, dass man dort unabhängige Räte, unabhängige Institutionen, Gremien und so weiter und so fort schafft, die sozusagen mal im Nutzerinteresse kontrollieren, was dort passiert und was dort nicht passiert. Vielleicht kann da an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar eine Blockchain hilfreich sein, das will ich überhaupt nicht ausschließen, aber ich glaube, wenn wir in diese Richtung eher diskutieren und in diese Richtung weiterdenken, dann kommen wir viel eher zu einer gerechteren Digitalgesellschaft.
Demokratische Kontrolle von Institutionen als Ausgangsplädoyer, das finde ich ja eine schöne Sache, als Alternative zu einer technischen Distribution von Verantwortung. Wir müssen hier einen Strich drunter machen. Der verehrte Friedemann Brenneis, der ist uns schon aus der Leitung geworfen worden, weil die Buchung so war, wie sie war. Also vielen Dank nochmal nach Leipzig an den Journalisten und Blogger Friedemann Brenneis. Sein Blog heißt coinspondent.de. Danke auch an Jutta Steiner, Mathematikerin und Gründerin von Parity.io. Jürgen Goethe, vielen Dank fürs Kommen. Im Netz bekannt unter Tante. Da findet man sie, glaube ich, auf allen möglichen Netzwerken, wenn man wissen will, was sie machen. Und schließlich Michael Seemann, wie gesagt, sehr bekannt im Netz unter MS Pro, Netzkulturtheoretiker, und schreibt lesenswerte Texte, unter anderem über Blockchains. Vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein Schlusswort.
Und Tante und ich sind außerdem noch Teil des Otherwise Networks, eine Art digitaler Denkraum.
Wunderbar. Da verbleibt mir noch der Hinweis auf deutschlandfunkkultur.de/breitband. Da gibt es viele Links, ein paar Fotos und natürlich das Breitband als Podcast. Danke fürs Zuhören, schönes Wochenende, schöne Woche. Bis dann. Tschüss.